gratishörspiele.de.
Du hörst Nick Pratt, Amerikas Meisterdetektiv. Von Walter Kabel. Folge 1: Die Hand des Toten. Gelesen von Stefan Krombach. Fünftes Kapitel. Die Toten stehen auf. Das graue Nebelmeer ringsum gab ihm ein Gefühl der Sicherheit. Er wusste, dass all diese Dächer durch eiserne Feuerleitern miteinander verbunden waren und dass er seine Flucht von hier unbemerkt beliebig fortsetzen könne. Dort drüben, 3 Straßen weiter, lag die Villa John Collings. Pratt stopfte sich seine kurze Tabakpfeife. Oh, welch ein Genuss das war, wieder einmal den kräftigen Rauch des Virginia-Tabaks riechen und schmecken zu dürfen. Wie hatte er diesen Genuss im Gefängnis entbehrt? 2 volle Monate. Eine Ewigkeit. Nick Pratt behielt die Pfeife zwischen den Zähnen und reckte und streckte sich. Ein berauschendes Kraftgefühl spürte er jetzt im ganzen Körper. Vielleicht war es gerade der furchtbare Ringkampf mit Grappler gewesen, der all seine Lebensgeister nun derart geweckt hatte. Dann kletterte er auf das Dach des linken Nachbarhauses, kletterte weiter bis zu einem Geschäftspalast, wo er ungesehen in den Hof hinabgelangte. Bald war er auf der Straße und schlug nun die Richtung nach Collings Villa ein. Nur in dieser Villa, das sagte ihm eine innere Stimme, würde er das Rätsel dieses schändlichen Schurkenstreiches völlig lösen. Immer dichter hüllte der vom Meere kommende Nebel die Riesenstadt ein. Die Straßenlaternen schimmerten nur wie milchige, hellere Flecke durch die feuchten, gelbgrauen Schleier. Wagen, Autos, Fußgänger, alles bewegte sich langsam und behutsam vorwärts. Der berüchtigte Atlantiknebel zwang das Hasten der Weltstadt in ein ruhigeres Tempo. Nick Pratt kam diese Finsternis nur recht. Sein Plan war gefasst. Er wollte jetzt John Colling belauern, wollte als unheimlicher Geist geduldig warten, bis Colling sich irgendwie verriet und ihm von selbst den Schlüssel des Geheimnisses in die Hand gab. Nick schwang sich jetzt über das hohe eiserne Gitter. Colling hielt sich 3 Wolfshunde, aber Pratt fürchtete die Tiere nicht, die stets mit Zärtlichkeit an ihm gehangen hatten. So schritt er denn nun auf Umwegen durch den Garten der Villa zu. Plötzlich stolperte er. Er war gegen einen der schornsteinähnlichen Luftschächte gestoßen, die aus dem Weinkeller Collings nach oben führten. Dieser Weinkeller zog sich unterirdisch ein weites Stück vom Hause weg unter dem Garten hin. Nick rieb sich das Schienbein, brummte ärgerlich. Das hätte ich nicht vergessen sollen, dass auf diesem Seitenwege sich die Luftschächte befinden. Mit einem Male horchte er auf. Durch den Luftschacht waren dumpfe Stimmen aus der Tiefe zu ihm emporgedrungen. Der Luftschacht hatte einen kleinen dachartigen Aufsatz. Nick konnte aber doch den Kopf so weit unter den Aufsatz zwängen, dass sein rechtes Ohr nun direkt über dem Schachtloch lag. Da! Ein Ruck ging durch seinen Körper. Ein einziges Wort war aus der Tiefe klar und deutlich an sein Ohr gedrungen. Ein Wort, das eine tiefe Bassstimme ausgesprochen hatte. Die Stimme Ben Murphys, des angeblich Ermordeten. Ein Wort. Ein Name. Purwall. Dr. Hector Purwall. Nur der konnte gemeint sein. Nur der. Und jetzt zerriss das Dunkel vollständig, das bisher noch über dem wahren Zweck dieser Schandtat 2 Bösewichter gelagert hatte. Das eine Wort hatte genügt, Nick Pratt jenen Februarabend ins Gedächtnis zurückzurufen, an dem er unbeabsichtigt im Nebenzimmer Zeuge einer erregten Aussprache zwischen dem jungen Erfinder Purwall und John Colling gewesen war. Eine Aussprache, von der er freilich nur Bruchstücke verstanden hatte, die ihm aber doch bewiesen hatten, dass Colling irgendwie versucht haben musste, Purwall zu hintergehen. Und Colling war dann zu spät gewahr geworden, dass sein Privatsekretär sich noch im Nebenzimmer befand, hatte Nick Pratt schnell weggeschickt und dabei eine solche Bestürzung gezeigt, als hätte Pratt ihn bei der ärgsten Verfehlung ertappt. Nick zog den Kopf wieder zwischen Rand und Aufsatz des Luftschachtes hervor und stand dann sekundenlang wie eine Statue da. Nur sein scharfer Geist arbeitete, prüfte die soeben aufgetauchte Vermutung nach. »Es muss so sein«, murmelte Pratt und näherte sich rasch der Villa, klomm am Weinspalier empor, stieg in ein nur angelehntes Fenster hinein und eilte über die Hintertreppe in den Keller. Nur der schmale Lichtkegel der halbbedeckten Taschenlampe leuchtete ihm. Im Hause war alles still. Den Haupteingang des Kellers fand er unverschlossen. Der Schlüssel steckte von außen. Er stieg die Treppe hinab. Er wusste auch hier Bescheid. Dort links führte ein langer Gang zur Eisentür des Weinkellers. Und auch hier steckte der Schlüssel. Nick Pratt schob den gespannten, entsicherten Revolver in die rechte Außentasche seiner Jacke. Dann legte er die Hand auf den Türdrücker. Lautlos glitt der Drücker hinab. Lautlos ging die Tür auf. Und im selben Moment in der Ferne aus den Gewölben ein kurzer, dumpfer Schrei, fast wie ein Stöhnen nur. Schauerlich, nervenaufpeitschend kam dieser Schrei aus der tiefen Finsternis. Pratt lauschte, den Finger am Druckknopf der ausgeschalteten Lampe. Lauschte minutenlang. Nichts mehr. Nichts. Kein Ton, kein Geräusch. Grabesstille hier unten. Nicht einmal der brausende Lärm der Millionenstadt drang bis hier hinab. Nick Pratt tastete sich vorwärts, Schritt für Schritt. Links fühlte er hohe Regale. An diesen Regalen ging er entlang, Schritt für Schritt, in der Finsternis. Jetzt eine Biegung des Gewölbes. Jetzt zur Linken der Rand eines großen Fasses, eines der 12 Riesenfässer, auf die John Colling so stolz war, die er jedem zeigte, obwohl die ersten 6 völlig leer waren. Nick hielt plötzlich den Atem an, verharrte auf Fußspitzen in derselben Lage. Aus dem ersten Fasse hier, vor dem er stand, waren ein paar hastige Atemzüge undeutlich hervorgedrungen. In diesem Fasse steckte ein Mensch, der keuchend atmete. Derselbe Mensch, der soeben vielleicht einen neuen Mord begangen hatte, vielleicht. Die Angst, dass der Schrei gehört worden sein könnte, mochte ihn in das Fass getrieben haben. Pratt kam ein besonderer Gedanke. Er wickelte den Unterarm aus den Hüllen, legte ihn ganz leise, stets vorsichtig mit den Fingern tastend, oben auf den Rand der Fassöffnung und schlich weiter, dem zweiten Fasse zu, schwang sich empor, glitt durch den offenen Deckel hinein. Dann ließ er nur den Bruchteil einer Sekunde den Lichtkegel über das andere Fass gleiten, wartete nun. Wartete geduldig, nur den Kopf über den Rand der Deckelöffnung vorschiebend. Endlose Minuten vergingen. Jetzt wurde drüben die Deckelöffnung hell. Der im Fasse Versteckte hatte eine Lampe eingeschaltet. Er mochte jetzt annehmen, dass er sich herauswagen dürfe. Wirklich, nun ein Kopf, eine Hand mit der Lampe. Es war Ben Murphy, der Ermordete. Murphy hatte jetzt die Hand des Toten bemerkt. Stierte mit wilden Augen auf diesen Unterarm, auf die Tätowierung des Handrückens. Seine Augen wurden immer größer. Wie Wahnsinn loderte es in diesem Blick, der von dem grausigen Stück Menschenleib nicht loskam. Dann, wie ein Gurgeln, die Worte von zitternden Lippen. Perwals Hand, die ich tätowiert habe, damit sie für meine gehalten würde. Gott im Himmel, die Toten melden sich. Nick Pratt atmete tief auf, als er dies hörte. Was er vermutet hatte, hatte Murphy ungewollt bestätigt. Ein Satz nun, und Nick hatte des Hausmeisters Hand gepackt, rief drohend, »Murphy, alles ist entdeckt. Wenn Sie Widerstand leisten, knall ich Sie nieder.« Inspektor Grabley traute seinen Augen nicht, als Nick Pratt eine Viertelstunde später mit dem gefesselten Murphy sein Dienstzimmer betrat. »Guten Abend, Mr. Grabley«, sagte Nick höflich. »Hier bringe ich Ihnen den Mann, den ich ermordet haben soll. Die Sache liegt etwas anders.« Dr. Perwall, der seit dem 17. Februar vermisst wird, hatte John Colling eine Erfindung verkaufen wollen, die überaus wertvoll war. Colling und Murphy ermordeten Perwall am 16. Februar, nachdem der Erfinder gemerkt hatte, dass Colling ihn betrügen wollte und mit Anzeige drohte. Ich war Zeuge der erregten Aussprache, die am 15. Februar zwischen Perwall und Colling stattfand. Deshalb sollte auch ich, weil man von mir Verrat fürchtete, verschwinden, aber auf andere Art. Als Mörder Murphys sollte ich hingerichtet und für alle Zeit stumm gemacht werden. Heute kam es zwischen Murphy und Colling im Weinkeller, wo der Hausmeister sich verborgen hielt, zum Streit. Colling wollte Murphy das Geld nicht zahlen, das er ihm versprochen hatte, und versuchte Murphy hinterrücks zu erdolchen, wurde aber von ihm niedergeschlagen. Er liegt gefesselt im ersten Fasse des Weinkellers. Dann schilderte Nick Pratt im Einzelnen, wie er auf den Verdacht gekommen war, dass Murphy noch lebe. Als er seine geistvollen Ausführungen beendet hatte, streckte Grabley ihm die Hand hin. »Mr. Pratt, treten Sie bei uns als Detektiv ein«, sagte er in ehrlicher Bewunderung. »Man wird Sie glänzend besolden.« »Danke, Mr. Grabley. Ich werde fortan auf eigene Rechnung Detektiv spielen. Dieser Beruf hat mich seit langem gelockt. Mir fehlte bisher nur ein Fall, der mich mit einem Schlage bekannt macht. Nun, der Fall ist jetzt gefunden, denn Nick Pratt, der als zum Tode Verurteilter ein Verbrechen aufklärt und sich selbst das Leben rettet, dürfte keine Reklame mehr nötig haben. Nick hatte recht. Er wurde in kurzer Zeit der gesuchteste Privatdetektiv Amerikas. Dazu ein Detektiv von ausgesprochener Eigenart. Geradezu ein Rätselwesen für viele. Die nächste Folge von Nick Pratt erscheint am Freitag. Dann hörst du das erste Kapitel von Folge 2, die gelbe Wachskerze. Damit du keine Folge verpasst, abonnier den Podcast jetzt kostenlos. Bei Apple Podcasts, Spotify oder überall sonst, wo du deine Podcasts hörst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn persönlich an deine FreundInnen weiterempfiehlst oder eine Bewertung mit ein paar Sternen abgibst. Dies ist ein Podcast von gratishörspiele.de. Schau mal auf meiner Seite vorbei. Dort findest du über 3000 weitere kostenlose Hörspiele, Hörbücher und Podcast-Empfehlungen.